Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heir to the Empire News, eurem Format für alles Neue rund um Star Wars. Wir haben heute den 19.08.2024 um 20 Uhr, das heißt, alle Nachrichten, die danach irgendwie noch eingetrudelt sind, werden wir in dieser Folge nicht verarbeiten. Und wir, das sind einmal ich, falls ich mich vergessen habe vorzustellen, der Daniel und mein Newspartner und nun auch festes Podcast-Mitglied an meiner Seite. Hallo Nico.
Hallo Daniel.
Ja, schön, dass wir uns jetzt nach ein paar Tagen Verspätung hier zusammengefunden haben, denn eigentlich wollten wir für euch da draußen schon letzte Woche Mittwoch das Ganze aufnehmen, aber viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, im Süden von Deutschland waren leider schwere Unwetter und ich komme ja aus der Nähe von Bruchsal, das ist bei Karlsruhe ganz im Süden und ich war nicht so schwer betroffen direkt, aber in meinem Umfeld hat das Unwetter schwere Schäden, vor allem ja nasse Keller und defekte Telefon- und Internetleitungen und so weiter verursacht, weshalb ich letzten Mittwoch tatsächlich ohne Internet war, wobei alles gut, also kein Grund zur Sorge. Ich glaube, da haben es andere Leute schlimmer getroffen und wir hoffen, ja, dass bei allen Leuten da bald wieder Normalität eintritt und alles wieder seine geregelten Bahnen gehen kann. Und ja, deshalb sind wir jetzt eben ein paar Tage später mit Neuigkeiten rund um Star Wars für euch da. Aber ansonsten, mir geht's soweit gut. Nico, wie geht's dir? Was hast du seit der letzten Folge so Star Wars technisch erlebt oder gemacht?
Leider gar nicht so viel. Ich bin zumindest gerade mit meiner Freundin dran, einen kleinen Rewatch zu machen. Also sie sieht die Filme jetzt zum ersten Mal so bewusst und wir haben da jetzt zuletzt Episode 1 gesehen. Aber dazwischen tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe überlegt, ob ich nochmal Jedi Survive einfach aus der Lust an der Freude nochmal durchspielen sollte, habe mich dann aber dagegen entschieden. Es gab dann zu viele andere Spiele auf meinem Backlog, die ich angefangen habe. Aber ja, natürlich gab es da ein großes Event, was mich dann aber wieder so ein bisschen reingeholt hat, über das wir heute natürlich sprechen wollen.
Ja, du meinst bestimmt die D23, die große ja. Disney-Fanmesse.
Ganz genau.
Die Oder war noch ein anderes Event, was ich verpasst habe?
Wenn, dann habe ich es auch verpasst. Ich rede ja, natürlich von der D23.
Ja, um noch mal kurz auf deinen Rewatch zurückzukommen, trifft sich ja eigentlich vor allem den kleinen Rewatch mit den paar Star-Wars-Filmen. Also ich komme noch aus einer Generation, da konnte man sich noch alle Star-Wars-Filme gemütlich an einem Tag reinziehen, als es mal zum Beispiel nur 4 Stück zu der damaligen Zeit gab. Da konnte man Episode 1, 4, 5 und 6 gucken und aber ist schon lange her. Nee, aber trifft sich ganz gut. Wir haben ja im Podcast auch noch einen Rewatch laufen, wo wir noch keine konkrete Aufnahme geplant haben, aber dann wird es Zeit, ja, dass du und deine Freundin, dass ihr euch noch Episode 2 reinzieht und dann bist du ja da bestens vorbereitet.
Auf jeden Fall. Ist auch der Film, glaube ich, den ich von allen mit am wenigsten gesehen habe, weil ich in meinem Kopf immer so abgespeichert habe, dass ich den irgendwie nicht mag. Und wenn ich so einzelne Filme rausgepickt habe, dann ist der irgendwie so hinten liegen geblieben. Aber wer weiß, mal schauen.
Ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt.
Ja.
Ja, du hast bereits angesprochen, die D23, die große Disney-Fanmesse, war vom 9. bis 11. August in den USA und natürlich ging es da nicht nur um Star Wars, ist jetzt nicht wie die Star Wars Celebration, aber ich muss sagen, es wurde dort doch sehr viel mehr Star Wars Content veröffentlicht oder beziehungsweise angeteasert, als ich erwartet hätte. Aber kommen wir zunächst mal zum Erwartbaren, und zwar der lang ersehnte Trailer von Skeleton Crew, das jetzt auch einen offiziellen Starttermin hat, der 3. Dezember dieses Jahr. Und laut ILM wird es dort sogar direkt zum Start, was ich sehr cool finde, wieder 2 Episoden geben. Und ich hatte ja das Glück, du weißt, ich muss mal wieder erwähnen, dass ich auf der Star Wars Celebration war, dass ich vor mittlerweile, keine Ahnung, 1,5 Jahren fast schon ist es her, einen Trailer sehen durfte. Aber ich freue mich umso mehr, dass jetzt endlich ein Trailer da draußen für alle und auch für dich zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, deshalb würde mich als erstes mal interessieren, wie hast du den Trailer gesehen und ja, was begeistert dich besonders oder wie hast du den Trailer so aufgenommen?
Also erstmal habe ich mich gewaltig gefreut, einfach so manche Bilder, die ich vorher schon von wackeligen Handyaufnahmen begutachten konnte, mal in Full HD zu sehen. Also allein das war schon ein riesiger Triumph. Das ist wirklich absurd, dass man überlegt, dass das erste Bildmaterial, wie du gerade eben meinst, schon vor 1,5 Jahren erschienen ist und wir jetzt erst wirklich diesen offiziellen Trailer bekommen haben. Aber gut. Ja, also er hat mir auf jeden Fall sehr große Lust auf die Serie gemacht. Ich blicke dem Dezember sehr entgegen. Ich finde, es ist, also der Trailer lässt es so scheinen, als wäre es wirklich die perfekte Serie für so den Winter. Dieses Ziel, so an die alten Spielberg-Filme anzulehnen mit den Goonies unter anderem, dem scheinen sie auf jeden Fall gerecht zu werden. Also die Charaktere sehen allesamt interessant und sympathisch aus. Auf ein paar werden wir auch noch näher eingehen gleich. Ich bin sehr gespannt, wie das Mysterium rund um Jude Laws Figur sich ja entröseln wird. Ist er ein Jedi? Ist er ein Machtnutzer? Ist er ein Hochstapler? Was auch immer. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin gespannt, wie die Antagonisten sich so verhalten werden. Auf der D23 gab es ja auch dieses, wer mag, kann das gerne mal googeln. Es gab ja so eine Fotowand, wo so diese ganze Piratencrew zu sehen war. Und da gab es einige echt coole Charakterdesigns. Also vor allem der K2SO-artige Droide mit dem Holzbein sah
Ja,
echt geil aus.
mega.
Ja, also ich bin sehr positiv angetan von diesem Trailer und freue mich sehr auf die Serie.
Ja, ich kann mich vielen deiner Gedanken da nur anschließen. Und vor allem, nachdem man jetzt den Trailer gesehen hat, merkt man auch, warum es da ja wohl die Verschiebung um ein Jahr gegeben hat, weil ja, man munkelt, dass die Serie ja schon viel länger eigentlich fertig im Schrank bei Lucasfilm liegt, aber es war wohl geplant, das Ganze so als schönes Weihnachts- oder Feiertagsprojekt zu veröffentlichen, eben ja eine Serie für die ganze Familie, für groß und klein, ganz im Sinne von den alten Spielberg-Filmen aus den 80ern und 90ern. Und dann kam ja aber letztes Jahr eben der Autorenstreik und alles drumherum in Hollywood. Und das heißt ja dann immer nicht unbedingt nur, dass die Autoren ihre Arbeit niederlegen, sondern dass die ganzen Kreativschaffenden, selbst wenn sie vom Streik nicht betroffen sind, teilweise wie die Schauspieler und so weiter, sich dann zusammenschließen und irgendwie auch halt die Serien, Filme, was auch immer, nicht promoten. Es gibt keine Pressetouren, es findet halt gar nichts statt. Man sieht es ja auch gerade bei Ahsoka, wo das im Prinzip alles nachgereicht wurde, weil es gab ja wirklich zu der Serie außer voraufgezeichnete Interviews auf der Celebration oder was auch immer gab es gar nichts. Nicht so das Typische, dass dann die Schauspieler, keine Ahnung, bei Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon und wie die ganzen Talkshow-Master da in den USA heißen, von Show zu Show touren und kleine Clips zeigen und einfach das Publikum ein bisschen heiß auf die Serie machen. All das gab es nicht und die Möglichkeit dazu gab es nicht und deshalb wurde eben die Serie wohl um ein ganzes Jahr verschoben. Aber umso schöner, ja, dass wir sie jetzt bekommen. Und du hast es angesprochen, diese Wand der Halunken, könnte man es nennen, die da aufgebaut war. Tolle Designs und da wäre ich wirklich sehr, sehr gerne auch mal vorbeigelaufen und hätte ein kleines Selfie eben mit diesem Piraten K2SO und so weiter gemacht.
Ja.
Das war schon wirklich cool. Was mir auch aufgefallen ist, der war auch eben auf dieser Wand zu sehen, Vayne, der Nikto-Pirat aus Mandalorian Staffel 3. Den hat man, soweit ich mich noch erinnern kann, auch damals auf der Celebration im Trailer gesehen. Und der war jetzt hier nicht zu sehen im richtigen Trailer. Und auch allgemein
War ja nicht.
war nicht zu sehen. Ich dachte,
Ich meine
war
doch.
doch zu sehen, dann habe
Meine
ich es
war
verpasst.
da.
Oh,
Ja.
dann schau gerne mal nach und korrigiere mich. Aber auf jeden Fall war der Fokus, das ist mir hauptsächlich aufgefallen, war auf jeden Fall ein anderer. Weil was man auch nicht gesehen hat in diesem Trailer, ist eben die Eltern, die sich Sorgen machen um ihre Kinder, die eben dann verschwunden sind. Und auf der Celebration hat das Ganze noch viel mehr den Eindruck für mich vermittelt, als wäre es wirklich so ja, auf einer Ebene wie Stranger Things eben, das ja schon auch in dieselbe Kerbe schlägt mit Kindern beziehungsweise in Jugendlichen oder Heranwachsenden, die da unterwegs sind und ein Abenteuer erleben, aber wir gleichzeitig natürlich auch die Perspektive der Eltern sehen, was auch bei gerade so Filmen wie E.T. und so weiter auch immer ein starker Fokus war und das Ganze ist eben noch mehr für die ganze Familie schaubar machte, weil jede Altersgruppe hatte quasi Figuren, mit denen man sich identifizieren und mitfiebern konnte. Und der Trailer war schon viel mehr auf die Kinder, wobei das ja auch jetzt nur ein erster Trailer war. Da wird sicherlich noch mehr kommen. Und was ich eigentlich damit sagen will, und nur wieder viel zu lang um den heißen Brei herumgeredet habe, ich glaube wirklich, dass es eine Serie für die ganze Familie ist und nicht was eben, was nur ja für Kinder gemacht ist. Wobei auch immer Kinder in Hauptrollen für mich zum Beispiel überhaupt kein Grund ist, das jetzt nicht zu gucken. Ich freue mich da richtig drauf, eher das Kind in mir selbst wieder rauskommen zu lassen, um mich wieder zu fühlen, eben wie früher bei den alten Spielberg-Filmen, als ich ja einen Meter entfernt vom Fernseher auf dem Boden saß und irgendwelche VHS-Kassetten geguckt habe.
Die Serie scheint ja auch zumindest von einigen Aufnahmen her generell so ein bisschen nahbarer zu sein. Also wir sehen ja hier das erste Mal so richtig langweiliges suburbanes Leben in Star Wars. Also es ist ja wirklich einfach so eine Kleinstadt irgendwie oder so ein kleinerer Außenstadtbereich, irgendwie vielleicht von einer größeren Stadt auf irgendeinem Stadtplaneten. Das hatten wir so in Star Wars ja auch noch nie. Wir sehen irgendwie, wie die Kinder in Schulräumen sitzen und sich langweilen und so weiter. Das ist ja bestimmt auch eine Rolle, in die sich viele von uns hineinversetzen können.
Ja, wir hatten es ja auch gerade in unserer Jubiläumsfolge eben drüber, was wir denn gerne tun wollen und wo wir es dann auch drüber hatten. Ja, eine Crew und ein bisschen Abenteuer in der Galaxis. Und ich meine, wer hat sich das nicht früher gewünscht, wenn er so in der Grundschule saß? Und ich war auch, als ich ein Kind war, immer so ein Träumer, der aus dem Fenster geguckt habe und mir halt vorgestellt habe, was ich für tolle, spannende Sachen jetzt machen könnte, wenn ich eben nicht in dem Klassenraum hier sitzen müsste und Matheübungen oder was auch immer machen. Und habe mich da direkt auch wieder in meine Schulzeit zurückversetzt gefühlt. So, was wäre, wenn ich jetzt nach der Schule in den Wald gehen würde und würde da ein Raumschiff finden und könnte dann einfach los in die Galaxis und vielleicht irgendwelche tollen Abenteuer über irgendwelche Jedi-Ritter, die man sich so erzählt, selbst hautnah miterleben und dann der große Abenteuerheld werden. Ich denke schon, dass die Serie genau in diese Kerbe eben einschlägt, dass ja der Ruf des Abenteuers lockt und wahrscheinlich dann die Kinder aber doch eines Besseren belehrt werden und merken, ey, ganz so cool und schön sind die Abenteuer da draußen im echten Leben doch nicht, wie meine Vorstellung in meinem Kopf. Und vermutlich wird es dann dazu führen, dass sie wahrscheinlich doch wieder zu schätzen wissen, was sie denn da zu Hause hatten und wieder ja zurück in ihre Heimatwelt möchten. Bevor wir noch weitermachen, kurze Zwischenfrage. Hast du mittlerweile rausgefunden, ob Bane im Trailer war?
Ich hab jetzt den ganzen Trailer noch mal kurz durchgeschaut und er ist tatsächlich nicht drin.
Also hast du recht. Also wir schauen jetzt nicht noch weiter nach. Wir sind hier ja keine Frame-für-Frame-Analyse. Aber wenn ich da komplett falsch lag oder Nico falsch lag, schreibt uns das gerne irgendwie in die Comments drunter. Wir werden es anerkennen, dass Leute da draußen den Trailer aufmerksamer, wie wir beide geguckt haben.
Ja.
Ja, meine Frage an dich wäre, du hast schon angesprochen, diese Vorstadt, urbane Optik, wie findest du denn die? Weil ich habe so schon ziemlich mitbekommen, dass das wieder einer der lautesten Kritikpunkte da draußen wäre, wieder so, das hat doch nichts mehr mit Star Wars zu tun und sieht alles ja aus wie in den USA und es hat doch nichts mit irgendeiner weit, weit entfernten Galaxis zu tun. Wie waren da so deine Gedanken?
Also ich war so verwirrt darüber, als ich das gelesen habe. Also ich habe mich zurückerinnert gefühlt, als zu Endor-Zeiten sich ein Star Wars Theory darüber aufgeregt hat, dass es irgendwie Häuser aus Backstein gab und irgendwie Schrauben an Wänden zu sehen waren. Also diese Aussage, dass das kein Star Wars mehr sei, weil es irgendwie zu nah an unserem echten Leben sei, finde ich total irrsinnig. Also Star Wars hatte ja schon immer Bezüge irgendwie zu unserer realen Welt in so verschiedensten Bereichen. Ich meine, es gibt auch unzählige Locations, auch gerade in den Prequels, die ja auch im echten Leben existieren. Also Episode 1, ich erinnere mich jetzt gerade zum Beispiel an den Palast auf Naboo, der existiert ja so wirklich. Also es war ja kein gebautes Set, so das kann man besichtigen. Und
oder
ich meine,
Episode 2, wir hatten es auch Naboo, das ist ja in Italien von vielen ja. Star Wars Fans schon besucht worden, die Gärten da von Naboo und die Seenlandschaft ja. Und da ist quasi nicht mal wirklich der Hintergrund groß. Ich sage jetzt mal, das sind keine 8 Monde am Himmel und irgendwelche, es sind die Riesenzecken auf den Feldern, auf denen Anakin reitet, wie auch immer der Begriff heißt. Aber ich weiß genau, was du meinst, dass schon immer irdische Locations auch benutzt wurden oder eben auch sowas wie die Redwood Trees in Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich meine, das ist ja irgendwo in ich glaube Nordamerika irgendwo, und ich glaube, wenn da Leute in der Nähe wohnen und solche Bäume vor der Haustür haben, da denken die auch, ja, das sieht aus wie hier 3 Kilometer weiter, wo ich sonntags mit dem Fahrrad fahre und nicht ein ferner Waldplanet.
Ja, und es gibt halt so viele verschiedene Planeten verschiedenster Arten in Star Wars, also warum soll es da nicht auch einfach einen Planeten geben, wo es so stinknormales, suburbanes Leben gibt? Also mich stört das überhaupt nicht, und gerade wenn es, wie wir jetzt vermuten, am Anfang darum geht, dass die Kinder sich langweilen, dann ist so eine Nachbarschaft ja wie perfekt dafür gemacht, also was Langweiligeres gibt es ja kaum. Insofern finde ich es überhaupt nicht unpassend und finde es voll fein, dass das da drin ist.
Ja, die geilste Realumwandlung oder wie auch immer man es nennen kann, finde ich, sind diese Fahrräder, die schweben, also quasi, keine Ahnung, Speeder, BMX oder wie auch immer man es nennt. Das ist ja auch wirklich typisch E.T. Es fehlt gerade noch, dass einer der Kinder dann später so einen kleinen Grogu vorne in seinem Fahrradkorb sitzen hat und sie fliegen über die Dächer. Mein erster Gedanke war tatsächlich, als ich diese urbane Vorstadtgegend da gesehen habe, ob es hier wohl eine Filiale von Dex Diner gibt, weil der hat ja mittlerweile schon einige Zeit vergangen seit Episode 2, der hat doch mittlerweile bestimmt schon ein großes Franchise da aufgebaut, und ich denke halt, Dex Diner, das muss es ja auf jedem Planeten mindestens einmal geben, und wo, wenn nicht da? Also
ich würde es mir wünschen, ja. Du hattest gerade Grogu erwähnt. Also Disney hat in letzter Zeit ja so ein kleines Händchen dafür, irgendwie sehr süße Charaktere zu erschaffen. Mhm. Also es gibt da so einen gewissen Nautolane, heißt es, oder? Die Spezies, glaube ich. Falsch.
Ortolane.
Ortolane, genau. Nautolane. Nautolane ist Kit Fisto.
Genau.
Genau. Neil.
Ja.
Jetzt schon der Star der Show, oder?
Auf jeden Fall. Also ja, du hast gerade gesagt, mit Grogu, das war schon wirklich ein Volltreffer. Und jetzt hier auch. Also ich weiß nicht, ob tatsächlich schon bestätigt wurde, dass es ein Ortolaner ist. Aber ich behaupte jetzt mal, es wird nicht 2 blaue, elefantenartige Spezies im Star-Wars-Universum geben. Auch wenn Neil doch, ich sag mal, so ein bisschen lebendiger aussieht wie vielleicht Max Rebo. Weil ich meine, Max Rebo, ich glaube, wir lieben ihn alle, aber wenn man an der richtigen Stelle bei Return of the Jedi auf Pause drückt, dann sieht man schon, dass das vielleicht einfach auch dem geschuldet, weil es ja nur eine Hintergrundfigur war, jetzt nicht die detailverliebteste, mit der stärksten Mimik gesegnete Puppe da gewesen ist. Und ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel auch diese, ich weiß gar nicht, ob das eine Fantheorie ist oder ob das auf Skizzen basiert. Man weiß ja irgendwie scheinbar nicht aus hundertprozentig verlässlicher Quelle, ob Max Rebo, also Ortolaner im Allgemeinen, ob die wirklich wie wir 4 Gliedmaßen, also Füße und Arme haben, sondern es gibt ja solche Zeichnungen und auch Skulpturen, wo quasi, man muss sich das so vorstellen, wie wenn wir jetzt quasi keine Arme hätten und dafür aber extrem lange Beine und die dann als Arme benutzen. Und da muss sich so vorstellen, Max Rebo sitzt ja da in seinem Piano, Stuhl, was auch immer das ist. Und im Prinzip sitzt er da quasi, und das, was wir oben als Schultern wahrnehmen, sind quasi eigentlich seine Knie und seine Gliedmaßen, die dann so rausgucken. Also ich kann jedem nur empfehlen, googelt da mal nach Max Rebo Legs oder irgendwie sowas. Es sieht sehr witzig aus und ist aber, glaube ich, auch nicht alles so ganz Kanon, aber ja, also, wer weiß.
Vielleicht. Ich glaube schon, also ich gucke mir auch gerade so parallel ein paar Bilder an, und ja, es gibt auch diese Concept Arts, die du da beschrieben hast, aber wenn ich mir so andere Bilder angucke, zum Beispiel irgendwie auch das Bild, was unter dem Wikipedia-Artikel der Max Rebo Band ist, da sieht es auch so aus, als wären es wirklich Arme, die so an seinen Schultern wären.
Ja.
Ja,
Also, keine Ahnung, woher das kommt. Da habe ich mich jetzt auch gar nicht so schlau gemacht, aber da musste ich eben dran denken. Und ich meine, Neil sieht dann schon ein bisschen lebendiger aus,
das
halt
stimmt.
schon klassisch. Er wird auch von eben einem jungen Schauspieler gespielt. Sein Name ist, ich muss gerade mal kurz raussuchen,
Robert Timothy
Robert
Smith.
Timothy Smith.
Genau.
Genau.
Übrigens auch, der wurde mir letztens auf Instagram vorgeschlagen. Und ich war sehr verwundert, warum mir so ein kleiner Junge vorgeschlagen wird. Also, das ist dieser Account, der gehört wohl seinen Eltern und die schicken da halt aber so ab und zu so Trailer irgendwie rein, wo dann ihr Sohn irgendwie mitspielt. Und ich muss auch sagen, der Junge selber ist auch schon süß. Also der lächelt immer sehr, sehr sympathisch. Und also das Casting, auch wenn man sein Gesicht selber in der Serie nicht sieht, ist wirklich, passt wie die Faust aufs Auge. Was ich mich, wo wir mit dem, gerade bei dem Vergleich zwischen Neil und Max Rebo waren, also angenommen, die beiden sind. Also Neil ist auch ein Ortolaner. Habe ich mich gefragt, bei Max Rebo, der trägt ja keine Klamotten. Neil schon. Also ist Max Rebo einfach nur so ein Nudist, der einfach
Ja.
sich gerne freizügig zeigt? So ich meine, so im Jabba's Palast ist das ja nicht ungewöhnlich.
Ja, wer weiß, vielleicht, ich meine, who knows, was da für Partys steigen, wenn gerade mal die Szene woanders ist. Also ich meine, man muss nur mal bedenken, hier Leias Outfit und so. Ich meine, wir wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen, wir sind ja ein jugendfreier Podcast, aber vielleicht gab es da halt schon diverse Orgien bei Jabba, und Max Rebo war da halt mittendrin.
Who knows? Who
Ja, who
knows?
knows? Ja. Aber auf jeden Fall Neil der Ortolaner, so nennen wir ihn jetzt mal einfach, der heimliche Star der Serie, und ich freue mich einfach, und ja, ich glaube, das wird schon so eine Figur, die ich früher oder später in was auch immer irgendwie daheim fürs Regal benötige oder als Plüschtier
Auf jeden
oder
Fall.
was auch immer. Wobei Plüschtier ist ja fast schon, ist ja kein Tier, als Plüschfigur, sorry.
Ja, aber es gibt natürlich nicht nur Neil. Man kann natürlich jetzt auch noch oder sollte noch die anderen DarstellerInnen dieser Serie nennen. Wir hätten da einmal, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus, Ravi Cabot Conways, der spielt Wibben, den wir unter anderem in dieser Schulszene sehen. Das ist der Junge mit den schwarzen Locken.
Auf den irgendwie schon so ein bisschen der Hauptfokus im Trailer liegt. Also vielleicht so so der Art Anführer der Gruppe, der die dann, ich meine, ihm folgen sie auch zu diesem, er denkt Jedi-Tempel. Also ich habe schon stark die Vermutung, der ist halt einfach, wie ich es vorhin erzählt habe, einer, der wird gern losgehen und selbst ein Jedi-Ritter sein und ein Abenteuer erleben und stiftet dann seine Freunde an, hier kommt mit. Und vielleicht, das könnte ich mir schon so als Charakter-Arc eben vorstellen, dass er von demjenigen, der quasi schuld an der ganzen Misere ist, dann so ein bisschen in die Anführerrolle schlüpfen muss und eben die Gruppe zusammenhalten und seinen Freunden da helfen. Ich meine, es darf schon gern auch ein bisschen klischeebeladen sein und man darf sich da gerne an den bekannten Strukturen, die solcher Geschichten entlanghangeln, und das würde für mich einfach ja direkt passen.
Ja, auch ein sehr spannender Charakter wird, glaube ich, der Charakter, der von Kyriana Kreta gespielt wird. KB scheint so eine Art Android à la Lobot aus Episode 5 zu sein. Also sie hat auf jeden Fall auch zumindest irgendwas Mechanisches in ihrem Kopf, so eine Art Visier, was sie auf- und abklappen kann. Die wird bestimmt so dieses Klischee des Nerds
Wollte ich
irgendwie
gerade sagen,
ausfüllen.
die Hermine der
Genau.
Gruppe quasi.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie so eine integrierte Datenbank hat, über die sie alles abrufen kann. Irgendwie, wenn man es irgendwie mit Bad Batch vergleicht, so
Ja,
der Tag.
der Tag stimmt, das wäre super.
Ja. Genau, und dann haben wir noch die vierte im Bunde, gespielt von Ryan Keira Armstrong. Die spielt Fern. Über sie weiß man auch noch nichts irgendwie so wirklich. Also mal schauen.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend und auch ein weiterer spannender Charakter. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie du denn seinen Namen aussprichst. Das lasse ich dich mal zuerst. Und zwar Jude Law als.
Ja, als Jot Na Nawut.
Ich musste da nämlich so lachen, als ich vor eben Force Center den schon oft von mir erwähnten Lieblingspodcast, das ist ja ein englischsprachiger Podcast, und da die ganz die Leute dort das beruflich machen und da immer enger am Geschehen sind wie wir, haben die natürlich irgendwie direkt einen Tag nach der Celebration schon alles Mögliche, nach der Celebration, nach der D23 natürlich alles schon besprochen. Und da war eben ein Running Gag, dass sie überlegt haben, wie spricht man denn diesen Namen aus? Und sie haben sich dann geeinigt auf Jotnanawood.
Ja.
Und vielleicht heißt er aber auch Jotna Narwood. Wir wissen ja nicht, wo die Pause ist. Oder
ist es auch Jod?
Jotna? Jotna Narwood, ja. Aber auf jeden Fall freue ich mich richtig darauf. Jude Law ist ein cooler Charakter, der vor allem irgendwie vom Good Guy bis zum Bad Guy irgendwie auch alles spielen kann. Also wirklich ein toller Schauspieler. Da freue ich mich, dass sie den da für gewinnen konnten. Und ich leg mich jetzt vorab schon mal fest und sage, der ist ein Trickbetrüger oder irgendwie sowas, weil einfach nur so mein Bauchgefühl am Anfang auch im Trailer, wo sie dann eben den Jedi, den vermeintlichen Jedi-Tempel finden und der erste Gedanke, oh, das ist ein Jedi-Tempel, weil ja, sie einfach damit rechnen, mehr oder weniger, oder das sich erhoffen. Und auch hier im Trailer sieht man eben wieder, dass nicht Jude Law sich selbst als Jedi vorstellt, sondern eben wir hören wieder Wim, der denkt, es ist ein Jedi-Ritter. Und ich könnte mir halt so gut vorstellen, dass was auch immer er von diesen Kindern will, dass er irgendwie so eine zwielichtige Figur ist und vielleicht dann auch im Laufe der Geschichte ja doch irgendwie sein Herz entdeckt und den Kindern hilft, aber vielleicht am Anfang was ganz anderes von denen möchte und die vielleicht für irgendwelche finsteren Dinge ausnutzen möchte, was auch immer. Das ist einfach so mein Bauchgefühl und ich wollte es jetzt nur mal sagen, weil wenn, dann habt ihr es hier zuerst gehört.
Ich schließe mich den aber tatsächlich an. Also mir ging es tatsächlich sehr ähnlich, weil es halt auch irgendwie so in diesen Story-Archetype passen würde, dass die Kinder halt sich natürlich an den Typen klammern, der irgendwie scheinbar Machtfähigkeiten hat und vielleicht vorgibt, ein Jedi zu sein oder etwas in die Richtung. Einfach, weil sie es nicht besser wissen. Und es auf jeden Fall auch dazu passen würde, so der krummelige Erwachsene, der dann plötzlich doch entdeckt, dass er ein Herz hat. Ja, wir werden sehen.
Ja, ich hoffe einfach und alles, was der Trailer vermittelt, dass es einfach ja so eine schöne Serie für die ganze Familie wird. Also so wirklich auch, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, dass Freunde von mir, die teilweise schon Kinder haben, die irgendwie im Alter von 6, 7 Jahren oder so teilweise schon sind, dass die wirklich mit den Kindern aufs Sofa sitzen können an Weihnachten und irgendwie ein schönes Star Wars Abenteuer zusammen genießen können und ja, ich mich eben wieder zurückversetzen kann, wie es damals war, als es noch keine Probleme auf der Welt gab und nur wichtig war, was ist auf der nächsten tollen VHS-Kassette denn so drauf. Und das, der ganze Eindruck, ja, richtig gut, also was man vielleicht auch noch erwähnen muss, die Optik, es sieht wirklich alles für mich wirklich richtig gut aus. Ja. Vielleicht haben sie da auch wirklich effektiv die Zeit nochmal genutzt und ein Jahr lang nicht das Ganze vielleicht nur in der Schublade liegen lassen, sondern irgendwie ohne den allergroßen Zeitdruck, den man sonst so in Hollywood kennt, vielleicht einfach mal die Effekte ein bisschen poliert und nicht so einfach, ja. Oft ist es ja wirklich so, dass, keine Ahnung, zum Beispiel Mandalorian, man weiß, dass die letzte Folge noch nicht mal beendet ist, wenn die erste schon ausgestrahlt wird. Also ich habe da jetzt keinen genauen Beleg dafür, aber ich meine jetzt eher allgemein gesprochen, ist es oft so in dem Business einfach, dass da wirklich mit der heißen Nadel gestrickt wird und alles so gerade so rauskommt und die VFX-Leute im Hintergrund da ächzen und unter schwersten Arbeitsbedingungen arbeiten müssen und vielleicht hatte das sogar dann eben eine gute Sache mit der Einjahrverschiebung und die hatten einen stressfreieren Job und wir dafür eine optisch tadellose Serie. Von dir noch irgendwelche Gedanken, weil so allgemein gesprochen, ich glaube, wir wollen gar nicht zu tief da reingehen, weil es gibt schon so viele Trailer-Analysen da draußen. Ich bin mir sicher, zum Beispiel Star Wars Union, die machen auch immer tolle Trailer-Analysen mit Bildern. Schaut da mal rauf. Oder auch ja viele YouTuber, zum Beispiel Star Wars Explained, die können das mit Bildern und ja viel besser noch wie wir hier im Podcast. Deshalb war es mir jetzt einfach nur mal wichtig, über alles so, was uns gerade in den Sinn kommt, zu reden. Deshalb von dir noch irgendwas, was du unbedingt ansprechen
wolltest. Ich glaube, wir sind tiefer in die Tiefe gegangen, als wir müssten. Also alles gut.
Ich glaube auch. Also es wird sicherlich nicht mehr lange dauern. Dann bekommen wir wahrscheinlich noch einen längeren Trailer und vielleicht noch eine genauere Beschreibung und was auch immer. Und dann werden wir dazu sicher auch noch die ein oder andere Besprechung, Analyse, was auch immer machen. Was ich noch mal kurz hier erwähnen möchte, ist, was denn schon alles zur Serie bekannt ist. Weil dadurch, dass die Serie ja schon sehr lange in Entwicklung war, wurde damals auf der Celebration schon sehr viel, zum Beispiel, was hinter den Kulissen so abgeht, angekündigt. Und ich habe damals auch schon ausführlich auf den Celebration News bei Bucketheads gesprochen und habe da mal meine Notizen nochmal rausgekramt. Und unter anderem muss man erwähnen, es wird auch hier im Trailer angekündigt, dass eben die Showrunner Autor Christopher Ford und Regisseur John Watts sind. Für diejenigen, denen die Namen jetzt gar nichts sagen, das sind so die Hauptverantwortlichen der, ich nenne es mal Home-Trilogie, die drei Spider-Man-Filme von Marvel. Und ich muss sagen, ich fand die auch alle drei wirklich sehr, sehr gut. Vor allem im Kino hatte ich immer meinen Spaß. Ich fand den Humor wirklich gut. Und auch wenn zum Beispiel jetzt gerade so die Tobey Maguire-Filme für mich schon die deutlich besseren Spider-Man-Filme waren, haben sich eben diese MCU-Spider-Man-Filme sehr gut in ein großes bestehendes Universum eingefügt. Irgendwie was hier ja auch unter Umständen passieren soll, da das Ganze ja eben zu Zeiten von The Mandalorian spielen soll. Und was ich auch ziemlich cool finde eben, sind die Regisseure. Und zweiten wir da einmal die Daniels, Daniel Kwan und Daniel Scheiner, die vor allem in den letzten Jahren bekannt geworden sind für Everything, Everywhere, All at Once. Für mich einer wirklich der besten Filme der letzten 10 Jahre. Und das Coole ist vor allem, dass eben die Dreharbeiten zu Skeleton Crew schon so weit zurückliegen, die wurden quasi nicht verpflichtet, weil der Film so erfolgreich war und unter anderem auch ein paar Oscars abgeräumt hat, sondern das war alles noch davor. Das heißt, bevor im Prinzip die beiden ihren richtigen Durchbruch in Hollywood hatten, wurden die schon verpflichtet und haben eben in einer Folge Regie geführt. Hier bin ich mal sehr gespannt, inwieweit man den Stil der beiden quasi im Star Wars Korsett noch so erkennen kann. Außerdem dabei David Lowery, der unter anderem für den Film The Green Knight bekannt ist, auch audiovisuell ein toller Film. Weitere Regisseure sind Jake Schreier, der eher unbekannt ist bei großen Produktionen, aber zumindest viel Erfahrung im TV-Bereich bei diversen kleineren Serien und in Musikvideos hat. Ein weiterer bekannter Name ist Bryce Dallas Howard, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Die hat schon mit eine der coolsten Folgen von The Mandalorian. Das ist die Folge, in der wir zum ersten Mal Bo-Katan sehen, nur um mal eine zu nennen, hat sie eben Regie geführt. Und auch bei der Folge von The Book of Boba Fett, in der Mando quasi das erste Mal dann wieder seinen Auftritt in der anderen Serie hat. Außerdem dabei Lee Isaac Chung, der in The Mandalorian Staffel 3 das Kapitel 19 inszeniert hat und aktuell im Blockbuster-Kino mit Twisters im Kino ist. Den habe ich nicht gesehen. Hast du Twisters gesehen oder hast du noch weitere Gedanken zu den Regisseuren, Hoffnungen, Wünsche?
Ich habe Twisters tatsächlich gesehen und muss sagen, es war auf jeden Fall ein spaßiger Actionfilm. Also ich hatte absoluten Trash erwartet, muss ich sagen, aber es war dann doch unterhaltsamer, als ich vermutet hätte. Also da hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. David Lowery, The Green Knight, hattest du gerade erwähnt, ein echt visuell beeindruckender Film. Also da gibt es viele Bilder, die einem im Gedächtnis bleiben. Bin ich auch sehr gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Everything Everywhere All at Once habe ich tatsächlich bis heute nicht gesehen.
Was? Ich dachte jetzt hier, du stimmst mir da voll ein, okay. Also ich meine, ich darf nichts sagen. Ich habe auch eine sehr, sehr lange, einen sehr, sehr großen Pile of Shame. Aber hier, also nicht nur meine Empfehlung an dich, sondern auch allgemein, guckt euch diesen Film an. Der Film ist total crazy, aber er hat einfach das Herz am richtigen Fleck. Und als ich das erste Mal im Kino den Film gesehen habe und wusste nicht, was mich erwartet, also ich musste wirklich, an manchen Stellen musste ich vor lauter Lachen weinen und an manchen Stellen musste ich auch, weil es mich emotional so mitgenommen hat, wirklich Tränen runtergekullert. Also das ist ein toller, toller Film. den ich wirklich jedem Kino-Fan wärmstens empfehlen kann. Auch wenn er wirklich rein gar nichts mit Star Wars zu tun hat. Ja,
also ich werde ihn auf jeden Fall irgendwann auch nochmal gucken. Allein bestimmt, nachdem ich ganz begeistert davon sein werde, was die Daniels in Skeleton Crew zaubern werden. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass Bryce Dallas Howard wieder zurück ist. Ich finde, die hat sowohl bei The Mandalorian als auch bei Book of Boba Fett immer solide Arbeit geleistet. Und ja, Jack Schreier, wie du eben meintest, ist ein unbeschriebenes Blatt bisher, auch für mich. Ich habe mal irgendwie versucht, als ich gelesen hatte, dass der Teil der Regie-Riege ist, wollte ich mal so schauen, was er so gemacht hat und habe mir so ein paar Musikvideos angeguckt. Also er hat dann irgendwie so für so Justin Bieber gearbeitet unter anderem und ja, die Musikvideos waren schon nett, aber ja, kann man jetzt natürlich nicht groß drauf schließen, wie er in einer Serie von diesem Scope irgendwie arbeiten wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Raster an Leuten und ja, ich freue mich drauf, was die so machen werden.
Ja, scheint auf jeden Fall abwechslungsreich zu werden, zumindest klingt es danach. Also die Mischung von wirklich, ich sage jetzt mal, David Lowery, so ein mittlerweile bekannter, sag mal, Indie-Regisseur aus einem oberen Bereich, gemischt mit eben den Daniels, die so vielleicht die Regieentdeckung von Hollywood sind und wirklich Oscar-prämiert schon sind. Und dann haben wir Star-Wars-Veteranen eben wie Bryce Dallas Howard und auch Lee Isaac Chung und dann wiederum Jake Schreier und zwei Leute aus dem MCU. Also klingt auf jeden Fall so, dass es kein Einheitsbrei irgendwie werden wird. Und ich erhoffe mir einfach auch, ja mal, dass wir einfach auf dem Bildschirm was zu sehen bekommen, was vielleicht jetzt nicht so ganz alltäglich ist. Jupp. Ja, dann würde ich sagen, haken wir Skeleton Crew vorerst ab, eben bis der neueste Informationsschnipsel droppt. Und gehen mal weiter zu den nächsten D23-News, denn ich habe es vorhin schon gesagt, es kam dann doch deutlich mehr an dem Wochenende, wie ich erwartet hätte, weil eigentlich habe ich gedacht, jo, wenn Skeleton Crew irgendwas kommt, bin ich schon zufrieden. Ich habe dann vermutet, vielleicht kommt noch was zu Andor. Aber womit ich wirklich gar nicht gerechnet hätte, war, dass wir schon, oder wir ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, dass die Leute vor Ort schon einen Trailer zum erst in 2 Jahren startenden Film The Mandalorian and Grogu, der wohl jetzt auch offiziell so heißt. Vorher war ja nicht ganz bekannt, es ist nur ein Arbeitstitel oder was auch immer. Jetzt wurde sogar ein Logo offiziell veröffentlicht. Könnt ihr unter anderem auch auf einem der Bilder auf dem aktuellen Folgencover unserer Folge hier sehen. Und hier wurde ja nicht nur ein Trailer veröffentlicht, sondern es wurde auch bekannt gegeben eben, die Dreharbeiten haben vor kurzem begonnen, nach wie vor Kinostart Mai 2026. Wir haben ein Logo bekommen und eben Jon Favreau und Dave Filoni, bekannt aus dem Mandoverse, waren vor Ort und haben einen kurzen Teaser mitgebracht. Und zum Glück gab es da Leute, die das Ganze mit ihrem Smartphone oder was auch immer festgehalten haben. Und eigentlich sind wir ja nicht so die, die gerne über Leaks oder was auch immer reden. Aber irgendwie, ich hatte das Gefühl, man konnte sich fast nicht davor retten, überall auf Instagram oder diversen anderen Social-Media-Seiten oder bei YouTube oder wo auch immer, waren der Trailer zu sehen. Und die Qualität war sogar ganz in Ordnung. Lässt sich sogar, ich habe es vorhin nochmal geguckt, jetzt noch finden. Also die sind teilweise nicht mal irgendwie wirklich gesperrt worden. Deshalb glaube ich, jeder, der jetzt hier gerade zuhört und tatsächlich es noch nicht geguckt hat, werdet ihr finden. Und wenn nicht, dann, wenn ihr gar keine Infos wollt, dann müsst ihr, glaube ich, jetzt ausschalten, weil so ein paar Infos haben wir bekommen und über die würden wir gerne reden. Und mein erster Infoschnipsel wäre dann, Nico, wir haben AT-ATs auf dem Bewegtbild gesehen und ich habe gejubelt. Wie fandest du es?
Auf einem Schneeplaneten, also ja wirklich in ihrer Prime. Also es ist wirklich, wirklich absurd. Ja, keine Ahnung, in welchem Kontext diese Szene steht. Keine Ahnung, was Mando und Grogu auf diesem Schneeplaneten machen. Keine Ahnung, warum AT-ATs auf sie zustolzieren. Keine Ahnung, wir wissen nichts. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend, dass sie dieses Bild oder diese Szene gewählt haben, so als erstes öffentliches Filmmaterial zu dem ja nächsten Star Wars Film, weil es auf jeden Fall zeigt, dass wir wieder in so einem gewissen, in so einer gewissen Scale unterwegs sind. Also wenn ich jetzt überlege, wie wir Mandalorian anfingen, wo wir in der ersten Staffel gerade mal so einen AT-ST hatten, der schon als so riesige Bedrohung dargestellt wurde und für den es ein ganzes Dorf brauchte, um ihn runterzufliegen.
So im Halbdunkeln irgendwie, ja, im Wald, also wo man schon, wenn man ein bisschen sich mit Filmtechnik und sowas auseinandersetzt, dann weiß man, dass es nicht nur atmosphärische Gründe, sondern auch eben Budgetgründe hatte, dass man nicht den in voller Pracht bei Tageslicht und was auch immer gesehen hat.
Ja,
ja, war tatsächlich auch mein Gedanke. Auch wenn es nicht viel war, dachte ich eben, wir sehen hier Mando und Grogu auf einem AT-RT einen Abhang hinunter sliden, reiten, was auch immer. Und ja, in Richtung zwei, waren es zwei AT-ATs, mhm, AT-ATs, wie auch immer. Und da war auch wirklich mein Gedanke, wow, das sieht nach Kino aus.
Ja, und wir haben in dem Zuge auch das erste Mal seit Episode 5 wieder Snowtrooper gesehen.
Stimmt.
Dazu kommt noch, dass wir die guten Ancelana mal wieder getroffen haben.
Yay.
Spannend, was die machen. Ja, und natürlich eine uns allen bekannte Figur aus dem Rebels-Universum, der auch in Mando Staffel 3 einen kurzen Auftritt am Rande hatte. Jetzt ist er wieder da. Garazep Aurelius.
In einer Razor Quest.
In einer Razor Crest.
Die Razor Quest, genau. Einer Razor Crest, natürlich. Ich habe da auch mal an der richtigen Stelle auf Stopp gedrückt. Sieht für mich aus, als hätte die Razor Crest einen anderen Paint-Job. Also wir wissen ja allgemein, ähnlich wie der Millennium Falke, das ist kein Unikat, sondern eben nur der Typ eines Raumschiffs. Und ich behaupte mal, auch der gute Quill, wenn er noch unter uns weilen würde, oder irgendwelche Ugnaughts oder was auch immer, würden nicht mehr schaffen, aus diesem Schrotthaufen, wie wir die Razor Crest von Mando zuletzt in der zweiten Staffel gesehen haben, dass man da nochmal irgendwas, was Brauchbares draus machen könnte. Deshalb vermute ich jetzt einfach mal, es ist eine neue Razor Crest, und Sepp ist wohl der Pilot. Ja, definitiv, auch für mich ein Jubelmoment. Ich habe mich in Ahsoka schon gefragt, wo ist der denn abgeblieben, weil ich eigentlich fest damit gerechnet habe, dass der Teaser in Mando Staffel 3 so eine Art, ich sag mal, Tech-Demo ist, so zu gucken, hey, wie kommt er denn an, wie sieht er aus auf dem Bildschirm, wie können wir das Ganze umsetzen. Jetzt wissen wir, es war wohl die Demo oder die Ankündigung für den Mando-Film und es setzt wohl wirklich genau an der Stelle eben ein, dass Mando, das sagt er auch im Off-Text eben im Trailer, dass er wohl jetzt hier andere Aufträge ausübt wie davor. Also er ist wohl kein Bounty Hunter mehr, sondern er ist so eine Art Undercover-Cop, würde ich es mal bezeichnen, für, ich wollte schon sagen, für das neue Imperium, für die neue Republik natürlich, und auf der Jagd nach Ex-Imperialen, wie zum Beispiel hier ein ganzes Bataillon, ich kenne die Fachjargons ja nicht, eine ganze Ansammlung an Snowtroopern, und das sieht schon alles ziemlich cool aus, auch wenn wir da nicht viel mehr zu sehen bekommen haben, außer ein paar eben der bereits genannten Shots. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr rumspekulieren, was uns da storytechnisch erwartet, aber sieht nach einem klassischen Mando-Abenteuer aus, aber einfach mit dem Budget eines Kinofilms und allein die Möglichkeiten, die da dann gegeben sind, da freue ich mich schon tierisch drauf.
Ja, also wie auch vorhin erwähnt, also wir müssen jetzt hier auch nicht zu sehr weit ins Detail gehen, also der Film ist immer noch fast 2 Jahre von uns entfernt, also mal schauen, vielleicht... Wir hatten es im Vorgespräch, vielleicht landen diese Szenen, die wir jetzt gesehen haben, am Ende gar nicht im Film. Also die stecken ja jetzt gerade mitten in den Dreharbeiten und niemand weiß, wie das im Produkt aussehen wird. Aber es war auf jeden Fall schön zu sehen und bestätigt zu bekommen, dass so ein Mando-Abenteuer auch in groß funktionieren kann und hoffentlich wird.
Ja, was wir vielleicht noch zum Abschluss hier mal mit einbauen könnten. Ja, wir haben es in der Jubiläumsfolge erwähnt, wir haben mittlerweile einen Discord, und ich habe mal, ja, hier drei Stimmen aus dem Discord rausgezogen, einfach weil ich glaube, es auch immer ganz interessant ist, was andere Leute denn für Erwartungen und Hoffnungen haben und vielleicht nicht nur wir hier. Und da auf dem Discord irgendwie dann die Diskussion ausgebrochen ist, was denn die Leute so vom Mando-Film erwarten, habe ich da mal eben rausgesucht. Einmal der Coruscant Alex meint, also ich erwarte oder besser gesagt erhoffe mir Mando so wie Staffel 1 und 2 waren, nur in längerer Form, sprich ordentlich Action, gute Prise Humor und trotzdem auch gefühlvolle Momente zum Nachdenken. Halt einfach klassisch Star Wars im besten Sinne. Eigentlich genau das, was wir beide uns, glaube ich, auch erhoffen und womit ich auch 100% zufrieden wäre. Weiter schreibt Heilerer gar nichts. Ich freue mich einfach darauf, was wir bekommen. Das ist auch auf jeden Fall eine gute Herangehensweise, bei der man auf jeden Fall nicht enttäuscht werden kann. Und Star Wars Unlimited meint, ich freue mich auch einfach mal wieder Star Wars im Kino zu sehen. Alles sehr valide Punkte und vor allem der letzte ist für mich auch so. Alleine die Vorstellung, Licht geht aus, die Mando-Musik dröhnt durch die Boxen und wir bekommen 2 Stunden Star Wars-Abenteuer und man ist einfach mal wieder ja weg in der weit, weit entfernten Galaxis, weil ich finde immer, so cool es ist auch ist auf Disney Plus und auch ich mit einem guten Heimkinosystem im Kino gucken, ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung und deshalb freue ich mich da unglaublich.
Ja, es ist zu lang her, Star Wars im Kino. Ich vermisse es.
Und eine witzige Diskussion, die danach dann losging, eben war die Theorie, ob Gideon zurückkommt als Antagonist, denn es gibt ja ja einen ganz konkreten Hinweis, er hatte keinen Schnurrbart in Mando Staffel 3 und das kann nur eins bedeuten, nicht, dass er sich rasiert hat, sondern er muss ein Klon gewesen sein und es war nicht der originale Gideon, denn nur Gideon mit dem Schnurrbart, das ist das Erkennungsmerkmal. Das ist wie im alten Expanded Universe, dass alle Klone Name mit langgezogenen U's und O's sowie Luke hatten. Und jetzt das neue Erkennungsmerkmal für Klone sind die nicht vorhandenen Schnurrbärte.
Ja. Auch hier wieder, hier habt ihr es als erstes gehört.
Also. Genau. ja. Einen weiteren Trailer auf der D23 gab es und wobei hier Trailer ist fast schon zu hoch gegriffen. Ich glaube, die offizielle Bezeichnung wäre ein Sizzle Reel. Und zwar geht es hier um Andor Staffel 2. Auch hier lange erwartet. Wir haben jetzt ein Datum bekommen. 2025 soll das Ganze released werden. Noch keinen Monat. Ich nehme aber einfach mal an, würde sich anbieten im Frühjahr pünktlich zur Celebration mit vielleicht den ersten beiden Folgen auf der Celebration oder, keine Ahnung, die finale Folge eines dieser 3 Akter, die es da immer gibt, weil es war ja schon in der Vergangenheit öfters so, eben bei Obi-Wan Kenobi, dass die ersten beiden Folgen auf der Celebration liefen oder eben letztes Jahr in London die vorletzte Folge der 3. Staffel von The Mandalorian. Deshalb wäre das ja die perfekte Gelegenheit, in Tokio das Ganze zu zeigen. Und ja, hier ein Sizzle Reel nennt man umgangssprachlich, glaube ich, so, dass wenn man so Trailer sieht, wo hauptsächlich Bilder zu sehen sind von hinter den Kulissen, das heißt, wir haben diverse Greenscreens, unfertige Effekte, was auch immer gesehen, aber hier war schon beeindruckend wieder zu sehen, was für ein Scale das Ganze hatte, das heißt, diese ganzen riesigen echten Sets, die ganzen echten Statisten, Hintergrundschauspieler, die sich da tummeln. Es gab einfach wirklich für mich das Gefühl, jetzt sind wir angekommen im Bürgerkrieg, in der Rebellion, jetzt geht's richtig zur Sache. Und ja, auf jeden Fall hatten wir auch ein paar tolle Überraschungen in dem Trailer, denn hier wurde auch angekündigt, welche Figuren tatsächlich zurück sind.
Ja, wir hatten es ja schon in der letzten News-Episode erwähnt, dass wir auf jeden Fall Ben Mendelsohn wieder als Direktor Krennic sehen werden. Hier haben wir ihn auch wirklich wieder im Kostüm in seiner Rolle gesehen, die offizielle Bestätigung. Also in den Videos von den Handys, die ich gesehen habe, hat man auf jeden Fall auch das Jubeln der Zuschauenden gehört und auch ich habe mich sehr gefreut, das wieder zu sehen. Ist einfach eine super coole Figur. Ich weiß nicht, Daniel, ob du siehst, da hinten steht steht Krennic Shuttle aus Lego irgendwie einsam in der Ecke. Also ich bin auf jeden Fall Fan. Ebenso natürlich auch von Forrest Whitaker als Saw Gerrera. Natürlich ein wichtiger Bestandteil auch von Rogue One gewesen und auch hier wieder zurück. Und natürlich Alan Tudyk wird seine Rolle als K2SO.
Ja, endlich.
Endors Best Buddy wieder, die Rolle wird er wieder spielen. Und auch haben wir Yavin 4, die zukünftige Basis der Rebellenallianz, sehen können. Also ja, wir haben auf jeden Fall festgestellt, wir nähern uns wirklich mit großen Schritten Rogue One und damit natürlich auch Episode 4, was sich natürlich auch mit der Struktur der Serie erklären lässt, die vielleicht Daniel euch eben da legen möchte.
Genau. Also es wurde schon länger gemutmaßt, nun auch hier offiziell bestätigt, dass es wieder 12 Folgen geben wird, wie in der ersten Staffel auch. Und das Ganze wird wieder eben Blöcke von jeweils 3 Folgen umfassen, wobei jeder Dreierblock ein Jahr der Handlung abarbeiten soll. Das heißt, die erste Staffel Andor ist gestartet, also In-Universe-Time, 5 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und am Ende der ersten Staffel sind wir quasi 4 Jahre vor der Schlacht von Yavin angekommen. Und jetzt werden wir eben immer in Dreierblöcken eine Geschichte bekommen und immer um ein Jahr in die Zukunft springen quasi mit jedem Block und kommen dann quasi laut Aussage von Diego Luna Minuten vor Cassian Andors erstem Auftauchen in Rogue One an. Also die Serie wird wirklich komplett übergehen in Rogue One. Und er sagt auch, dass nachdem wir die zweite Staffel gesehen haben, man definitiv Rogue One nochmal mit anderen Augen sehen wird. Und das ist ein Aspekt, auf den ich mich ganz besonders freue, weil es ist ja nichts Neues, dass man irgendwie Star Wars einfach mit jedem neuen Werk, was kommt, jedes alte, was wir bereits kennen, einfach in einem neuen Licht zu sehen bekommen. Ich meine, wir müssen da nur an die Originaltrilogie denken, in der Obi-Wan Kenobi immer nur von den Klonkriegen erzählt hat und was da früher war. Und wir haben uns da tolle Dinge vorgestellt. Und als wir dann quasi die Prequels beziehungsweise Clone Wars zu sehen bekommen haben, jeder, der einmal eins dieser genannten Werke geguckt hat, wird eben Star Wars Episode 4 nie mehr mit gleichen Augen sehen. Ähnlich hat es dann eben auch Rogue One gemacht. Man wird nie mehr Star Wars Episode 4 sehen, ohne nicht an Jin und Cassian und so weiter zurückzudenken und die Opfer, die sie eben vollbracht haben, damit die Rebellion die Todessternpläne in den Händen hält. Und da bin ich jetzt sehr gespannt eben, was diese Serie hier für Rogue One tun wird. Und ich freue mich da ehrlich gesagt schon wirklich darauf, das Finale zu gucken und direkt danach einfach auf Play zu drücken und anschließend direkt noch Rogue One.
Ich glaube, es wird mich seelisch brechen.
Ja, vermutlich schon. Ja.
Aber danach, wenn wir mal weitergehen, danach kann ich meine Seele wieder zusammenbauen lassen.
Das ist auch ein perfekter Übergang.
Perfekte Überleitung. Es gab nämlich auch einen Trailer zu einer neuen Lego Star Wars Short-Reihe. Wer die anderen Star Wars Shorts gesehen hat, die da von der Lego-Seite kommen oder auch sich generell so ein bisschen mit dem Lego-Humor auskennt, weiß, dass das wieder eine irrwitzige Sache wird. Wir haben einen Trailer zu Lego Star Wars Rebuild the Galaxy bekommen, eine vierteilige Kurzserie, welche schon nächsten Monat am 13. September erscheinen wird. Dort wird es um eine wilde Multiversumsgeschichte gehen, die so zahlreiche Anspielungen an verschiedenste Insider aus dem Star Wars-Universum macht. Also wir sehen unter anderem Darth Jar Jar, eine Fan-Theorie, die sich ja seit Episode 1 irgendwie hält. Wir sehen auch die Figur Jedi Bob. Ich weiß nicht, Daniel, kennst du Jedi Bob?
Der quasi namenlose Jedi, genau, aus dem Hintergrund, also der früher bei den ersten Lego-Sets dabei war.
Genau, also für die Leute, die Jedi Bob nicht kennen, es gab damals, ich glaube 2002, als halt Episode 2 auch erschienen ist, zusammen mit dem ersten Lego Gunship gab es eine Minifigur eines Jedis, der einfach nur so eine braungraune der einfach nur eine braugraue Robe anhatte und so einen grauen Bart und einfach generell wie so der stereotypischste Jedi überhaupt aussieht mit einem grünen Lichtschwert. Und der hieß wirklich auf der Verpackung einfach nur Jedi Bob. So. Und Jedi Bob ist jetzt endlich wieder zurück. Wir sehen auch eine Reihe von Klontroopern, die, wenn sie den Helm absetzen, alle Admiral Akbar sind. Also irgendjemand kam auf die Idee, Admiral Akbar zu klonen.
Ja, es gibt noch so viele andere Sachen. Ewok Bounty Hunters und Luke Skywalker als, ich weiß nicht, soll es, glaube ich, eine Anlehnung sein an The Big Lebowski. Also Luke the Dude, der irgendwie blaue Milch schlürft und da einfach nur am Chillen ist.
Ja, interessanterweise, das kann nur geil werden. Interessanterweise auf Tatooine ist er noch am Chillen. Und, aber ja, mal gucken. Es gibt auch bereits mehrere Lego-Sets zu dieser Kurzserie, unter anderem Jedi Bob Starfighter. Aber eben auch einen Millennium Falcon, den wir auch in dem Trailer gesehen haben, der in Schwarz und Rot erscheint. Also scheinbar irgendwie sifiziert wurde. Also wir sehen da auch Darth Rey wieder, die ja einen kurzen Auftritt in Episode 9 hatte. Und in diesem Millennium Falcon gibt es auch eine Figur von einem ganz in weiß gekleideten Darth Vader. Also scheinbar scheint es hier eine Geschichte zu geben, in der Darth Vader auf der guten Seite gelandet ist. Mal sehen.
Ja, klingt auf jeden Fall alles spannend. Und ich meine, der Lego-Humor, man kann von Lego halten, was man will, Preispolitik hin und her, da gibt's viele Diskussionen und da können andere Leute, glaube ich, viel mehr drüber sagen wie wir. Aber jedes Lego Star Wars Special, was in den letzten Jahren auf Disney Plus rauskam, also ich fand sie immer genial, sei es da der zeitreisende Finn, glaube ich, war es in der Weihnachtsgeschichte und oder Rey, ich weiß gar nicht mehr genau. Also es gab die craziesten Sachen und jetzt halt eben Multiversum in Star Wars und einfach alles bunt durchgemischt. Ich meine, man stellt sich's wirklich vor wie früher im Kinderzimmer. Der große Bruder kriegt ein neues Lego-Raumschiff, baut sich's fleißig auf und wenn der große Bruder draußen mit seinen Freunden ist, nimmt der Kleine alles und baut seine eigenen Sachen draus. Also ich spreche da aus Erfahrung, ich war immer der große Bruder, der den Kleinen daheim hatte und mittlerweile kann ich aber drüber lachen und ich freue mich einfach so sehr auf so eine crazy Lego-Star-Wars-Geschichte. Und was, glaube ich, auch ganz cool ist, was man noch erwähnen sollte, ich weiß jetzt nicht genau, wer alles dabei ist, aber es sind diverse Originalsprecher eben dabei. Also Mark Hamill als Luke ist wieder dabei, Ahmed Best als Jar Jar und ich glaube, der ein oder andere weitere Sprecher, SprecherInnen sind da noch an Bord.
Billy Dee Williams als Lando, stimmt. Anthony also, Davis.
Ja. Das wird einfach cool und ja. Vielleicht müssen wir dazu hier auch noch eine Review machen. Weitere News aus dem Serienbereich, also die sind gar nicht mehr ganz so neu. Ich habe das Skript hier schon vor längerer Zeit ein bisschen mal angefangen, aber ich dachte, das muss man auf jeden Fall mal erwähnen. Und zwar geht's hier um die Ahsoka-Serie. Und zwar hat die Serie diverse Emmy-Nominierungen bekommen, unter anderem Nominierung für herausragende visuelle Spezialeffekte, herausragender Tonschnitt, herausragendes prosthetisches Make-up, hervorragendes epochales oder Fantasy-Sci-Fi-Hairstyling, herausragende Fantasy-Sci-Fi-Kostüme, alles amazing und herausragend. Wichtig zusammenfassend ist eben, dass es 1, 2, 3, 4, 5 Nominierungen für diese Staffel gibt und mal gespannt, welche Preise die Serie denn hier gewinnt. Weitere Serien-News gibt's noch zu einer ja schon länger angekündigten Serie, die jetzt aber wohl irgendwie ein Film ist und irgendwie sind die News auch gar nicht mehr so neu, aber es kam da in letzter Zeit wieder was auf. Du hast auch, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Und ich habe dann nochmal nachrecherchiert und zwar aktuell macht eben die News eine Runde, dass die Serie abgesetzt wurde. Jedoch ist es wohl nicht ganz sicher. Also sicher ist wohl nur, dass Justin Simien, der ursprünglich mal angedachte Showrunner für die Lando-Serie, der wohl schon eine ganze Showbible und so weiter alles vorbereitet hatte, offiziell bestätigt hat, dass er nicht mehr Teil der Serie ist. Das wurde bereits letztes Jahr vom Branchenmagazin Variety berichtet. Und dort wurde eben auch berichtigt, dass Donald Glover, der auch den Lando spielt, gemeinsam mit seinem Bruder nun die kreative Leitung übernommen haben. Und das Ganze soll wohl nun ein Film und doch keine Serie werden. Glaub, groß rumdiskutieren müssen wir da gar nicht, weil das ist so eine News, die kann sich morgen irgendwie schon wieder erledigt haben. Ich glaube, der Hauptpunkt ist wohl, Lando ist nicht abgesetzt, sondern wohl nur einfach mittlerweile ein Film und es gibt nach wie vor kein Erscheinungsdatum, keine genauen Infos und mal gespannt, ob da noch irgendwas dazu kommt.
Wir können nur hoffen.
Genau, weiteres Konkretes gibt es zur Serie Young Jedi Adventures und zwar ist dort die erste Hälfte oder der erste Part, vielleicht gibt es sogar mehrere Parts, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall die ersten Folgen der zweiten Staffel sind seit dem 14.8. auf Disney Plus verfügbar. Ich bin nach wie vor nicht weitergekommen, wie ich glaube Folge 4 Staffel 1. Find's ganz witzig und will auch irgendwann definitiv mal weitergucken, aber ja. Da musste ich tatsächlich erstmal die Zeit dazu finden. Wie sieht's bei dir aus mit Young Jedi Adventures?
Ich habe mich noch bisher an keine einzige Folge rangetraut, aber ich auch hier vielleicht nochmal der Verweis auf unseren Discord, da gibt's auf jeden Fall einige Leute, die sich tatsächlich alles angeschaut haben und ja, es zumindest einigermaßen unterhaltsam fanden. Wir sind ja natürlich absolut nicht die Zielgruppe, deswegen bin ich jetzt auch nicht groß traurig drum, aber irgendwann mal, wenn's so ans Kompleten aller Star Wars Projekte geht, werde ich mir das bestimmt auch mal anschauen.
Ja, ich kann auch aus dem privaten Umfeld nur bestätigen, der 6-jährige Sohn von einem Kumpel von mir, der ist großer Fan der Serie und sein Papa hat mitgeguckt und sagt, er gibt das Prädikat eine coole Kinderserie und wenn man schon mit den Kindern mal was zusammen gucken muss, dann hat er gemeint, lieber Young Jedi Adventures als Paw Patrol. Also alle Empfehlungen für Eltern da draußen, die uns zuhören, die vielleicht keine Lust haben, Paw Patrol zu gucken. Guckt euch Young Jedi Adventures mit euren Young Jedis daheim an. Genau. Dann haben wir noch weitere konkrete News zu einem Film, der auch schon länger, ja, zumindest, also so richtig offiziell angekündigt, ist irgendwie immer so ein komischer Graubereich. Sean Levy, der aktuell mit Deadpool und Wolverine einen ziemlich großen Hit im Kino gelandet hat, ist auf Pressetour und hat in einem Interview, als er natürlich mal wieder gefragt wurde, wie es denn um sein Star Wars Projekt steht, bestätigt, dass er den Film gemeinsam mit Autor Jonathan Tropper schreibt. Mit ihm hat er bereits an The Adam Project, auch so ein Family-Film auf Netflix mit Ryan Reynolds, gearbeitet. Außerdem war Jonathan Tropper an den Serien Banshee und Sea beteiligt. Beides nicht gesehen, aber beides von Kritikern schon gelobt, würde ich mal behaupten. Deshalb erwähne ich es mal hier. Und wichtig war für Sean Levy eben auf die Frage, was er denn mit seinem Star Wars Film rüberbringen will, was seine Intentionen sind. Und da hat er gemeint, wichtig ist für ihn vor allem, dass der Film ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat und sich nicht wie eine Wiederholung von bereits Bekanntem anfühlt. Außerdem möchte er eine komplette Geschichte innerhalb eines Films erzählen und nicht nur ein Puzzleteil für eine größere Story sein oder nur Dinge anteasen. Und auf die Frage, was Star Wars für ihn denn besonders macht oder was Star Wars für ihn bedeutet, hat er gemeint, für ihn ist es die Macht und das Gefühl, dass es eine Verbindung zu etwas Größerem gibt als nur uns selbst. Und diese Verbindung kann uns mächtig machen. All das gepaart mit, im Original nennt er es Visual Delight. Ich habe es mal übersetzt mit optischer Genuss. Hört sich doch alles nach einer guten Formel für einen Star-Wars-Film an, wenn auch alles ganz schön nichtssagend ist und wohl noch Zukunftsmusik ist. Ja, deine Gedanken zu Sean Levy und diesem Film?
Also zumindest seinen Behauptungen hiernach scheint mir der Film in guten Händen. Ich fand jetzt Deadpool und Wolverine okay. ich würde jetzt lügen, würde ich behaupten, Sean Levy ist irgendwie ein Meister der Regiekunst oder so. Aber ich freue mich trotzdem drauf und bin gespannt, was er dem Star Wars-Universum beitragen kann. Ich bin immer dafür, irgendwie Leuten, die irgendwie noch nicht so wirklich ihre Hand an diese Franchise bekommen haben, den das mal zu überlassen. Und gerade wenn er sagt, er möchte eine Geschichte machen, die innerhalb eines Films von Anfang bis Ende erzählt wird, bin ich da sehr zufrieden mit. Und ja, hoffe auch hier einfach nur, dass es nicht so lange auf sich warten lässt, auch wenn man ja bestimmt nicht mit einem Start vor 2030 oder so rechnen kann.
Ja, kann ich im Prinzip mich bei allem nur anschließen und möchte auch gar nichts hinzufügen. Klingt ganz spannend. Ich glaube, der Typ wirkt sympathisch, hat das Herz am richtigen Fleck und er wirkt zumindest so, als würde er auch, wenn es denn dann soweit ist und er wirklich merkt, okay, ich habe jetzt vielleicht keine erzählenswerte Geschichte, dann einfach sagen, nee, dann lasse ich es eben bleiben. Und es fühlt sich jetzt nicht so drauf, nicht so an wie, okay, wir buchen jetzt einfach mal irgendeinen Regisseur, der gerade einen Blockbuster am Start hat, weil eben das Projekt ist schon viel länger am Laufen, wie eben Deadpool und Wolverine im Kino ist und wo man auch noch gar nicht wissen konnte, ob der Film denn so mega erfolgreich wird oder nicht, gerade im aktuellen Stand des MCU, wo ja vielleicht die Erfolge jetzt nicht gerade einfach von selbst denen vor die Füße purzeln, wie noch vor ein paar Jahren. Erwähnen sollte man hier vielleicht auch noch, dass Sean Levy in der Vergangenheit unter anderem als Regisseur auch bei Stranger Things dabei war und auch als Produzent schon seit der ersten Staffel. Und er unter anderem in der letzten Staffel der Regisseur der Folge war, in der der Song Running Up That Hill wieder ja neuen Chart-Erfolg für sich verbuchen konnte und neue Popularität. Und ich glaube, er kann vor allem emotionale Geschichten gut erzählen. Und das ist irgendwie auch das, was ich mir erhoffe, weil wenn mich Star Wars emotional nicht mitnimmt, dann ist irgendwie schon, ja, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Über einen schlechten Effekt kann ich, glaube ich, eher mal hinwegsehen oder vielleicht nicht das perfekte Drehbuch. Aber wenn so ein Film das Herz am rechten Fleck hat, dann ist für mich das Grundding schon mal erfüllt, was ich von Star Wars so erwarte. Und deshalb, ja, mal gespannt, was denn da noch so kommt.
Wir haben zudem ein paar kleine Nachrichten aus dem Videospielbereich mitgebracht. Einmal etwas zu dem ja fast schon verschollen geglaubten Star Wars Eclipse. wir hatten es letztens in der Geburtstagsfolge erwähnt, dass man da ja echt lange nichts mehr zugehört hat. Ja, eine Nachricht, die man mal so oder so auffassen kann. Ein Autor, beziehungsweise der Lead Writer, hat das Studio hinter dem Spiel Quantic Dream nun verlassen. Das muss jetzt prinzipiell erstmal nicht nach der Hiobs-Botschaft klingen, nach der es vielleicht eigentlich klingt. Also es ist ja eigentlich relativ normal, dass wenn ein Autor bei einem Videospiel so seine Arbeit getan hat, also wenn das Skript fertig geschrieben ist, dass er sich dann halt anderen Projekten zuwendet. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass dieses Spiel ja so ein bisschen in der Produktionshölle zu stecken scheint, weiß ich nicht. Also diese Nachricht ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Insofern, also auf ihre Bedeutung, was es heißen könnte für das Projekt. Die Zeichen stehen aus meiner Sicht für Eclipse immer noch eher schlecht. Ja, aber ich hoffe einfach, dass dieses Spiel trotzdem irgendwie seinen Weg zu uns findet. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Ja, hast du da noch irgendwelche Gedanken zu?
Nee, eigentlich nur so ein Seufzen, wo ich dann denke, also ich habe innerlich irgendwie nach all dem, was war und dem Ankündigungs-Hin und Her und dann diversen Problemen, die es da gab und auch Fehlverhalten von diversen Personen da in dem Studio. Irgendwie ist das alles so weit weg. Also wenn es gar nicht mehr kommt, wird es mich auch nicht überraschen, aber ich wäre irgendwie auch mittlerweile gar nicht mehr traurig, weil, weiß nicht.
Es gab jetzt auch nicht so viel, worauf man sich freuen konnte, das stimmt.
Es gab einen cool aussehenden Trailer, der ja, wie wir es auch letztes Mal drüber hatten, wohl nur für diese Präsentation überhaupt erstellt wurde und eigentlich so gar nichts über das Spiel verrät. Und deshalb, ja, warten wir mal, was da noch so kommt.
Ja, ein Spiel, was aber zum Glück jetzt in greifbarer Nähe ist, ist Outlaws von Ubisoft. Hier einfach nochmal der kurze Hinweis. Am 30.08. erscheint das Spiel endlich. Die Leute, die ein bisschen mehr Geld ausgegeben haben, können es auch schon 3 Tage vorher spielen. Ich persönlich zähle mich jetzt nicht dazu. Ich warte brav Reviews und Tech-Reviews ab. Ja, aber ich weiß, einige Leute freuen sich drauf. Und ja. Übrigens auch hier nochmal der Hinweis, also falls ihr es noch nicht gehört habt, der gute Dennis hat mit den beiden Leuten vom Jedi Rocks Podcast vor 2 Wochen, glaube ich, war es, eine Folge gemacht, also kleiner Überblick über das Spiel. Falls ihr euch noch ein bisschen darüber informieren wollt, könnt ihr die natürlich gerne hören. Und was bereits erschienen ist, ist das Remaster von Star Wars Bounty Hunter, einem alten Star Wars Spiel, was wir auch schon in der letzten News-Folge behandelt hatten. Da einfach nochmal erwähnt, ist jetzt draußen, kann man sich kaufen, ist auch zu positiven Rezensionen erschienen. Also es hat wohl nichts an seinem Charme von damals verloren und eher durch die jetzt neu gemachte Steuerung nur noch an Spielspaß dazu gewonnen. Ja, soweit aus dem Games-Bereich. Machen wir zum Abschluss noch die literarischen Nachrichten.
Ja, genau, zum literarischen Bereich. Da gibt's einiges zu vermelden von der San Diego Comic-Con. Das ist auch schon ein paar Wochen her. Und zwar am 25.07. auf der San Diego Comic-Con gab's ein Panel von Lucasfilm Publishing. Ich werde auch den Artikel direkt von Star Wars.com für euch in den Shownotes verlinken, weil wenn wir da auf alles eingehen, da könnte man fast eine ganze Folge draus machen. Vielleicht das Wichtigste, es sind einige Beiwerke zu The Acolyte angekündigt, zum Beispiel The Acolyte Wayseeker von Justina Ireland. Das sieht man auf dem Cover Vernestra Row. Es wird wohl also um sie gehen. Außerdem gibt es neue Comics zu The High Republic, in denen unter anderem auch Kelnaka, der Wookiee-Jedi, wohl eine Rolle spielen wird. Außerdem gibt es Neues zu Yord und Jackie und auch, was haben wir denn noch, Get to Know Kelnaka, One-Shot-Marvel-Comic. Ich glaube, das war schon das erste. Das ist ein bisschen verwirrender Artikel. Aber es gibt auf jeden Fall Bücher und Comics zu diversen Figuren aus The Acolyte, was meine Vermutung eben auch bestätigt, dass da sicherlich noch mehr und eine weitere Staffel kommen wird. Weil wenn man schon so sich mit den Figuren beschäftigt, dann wäre es irgendwie blöd, wenn da nicht doch noch mehr kommen würde. Und es wurde auch eben auf der D23, da gab es auch ein Panel zu The Acolyte, wo nochmal so ein bisschen auf die Serie eingegangen wurde, also jetzt nichts Neues, aber da wurde die Serie auch wieder eben als Staffel 1 tituliert und nicht als Limited Series oder Complete Series oder was auch immer, sondern es wurde definitiv Season 1 genannt. Außerdem gibt es ja ein The Art of the High Republic Buch Volume 2, von Kristen Baver, die viel im literarischen Bereich zu tun hat, diverse andere Star Wars Begleitbücher schon geschrieben hat und auch als Moderatorin auf der Star Wars Celebration und bei Star Wars News und diversen anderen Star Wars Projekten immer wieder am Start ist. Außerdem wurden Actionfiguren angekündigt zu The Acolyte, also alles im Zeichen der Serie. Außerdem, um bei der High Republic zu bleiben, wurde im Zeichen des Sturms die Hohe Republik das deutsche Hörbuch jetzt nicht auf der Comic-Con angekündigt, aber es passt irgendwie gerade so schön dazu. Das heißt, es ist ab jetzt auch auf Deutsch verfügbar für alle, die wie ich in der High Republic hinterherhängen und aufholen wollen. Ein guter Tipp. Weiterhin wurden Star Wars Comics angekündigt, auch hier die bekannte Star Wars 2020 Reihe und Vader Reihe, die wird nun zu Ende gehen und das nächste Werk wurde schon angekündigt und zwar widmet sich nun das Star Wars Comic Universum dem Battle of Jakku und da gibt es wohl diverse Serien, die alle irgendwie miteinander verflochten sind. Hier gibt es unter anderem Battle of Jakku, Insurgency Rising und das hat mehrere Ausgaben und wird wohl eben ja während oder vor der Schlacht von Jakku spielen. Und wir erfahren nun, was Luke, Han, Leia und die ganzen anderen bekannten Figuren eben in der Zeit nach Episode 6 denn für Abenteuer erlebt haben. Weiterhin gibt es eine Graphic Novel zur Prequel-Trilogie. Das heißt Graphic Novel, ohne jetzt genauere Details dazu zu wissen, scheint japanisch angehaucht, eine Art Manga-Erzählung, also Neuerzählung, Nacherzählung der bekannten Geschichte aus der Prequel-Trilogie. Klingt auf jeden Fall interessant und bin mal gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Außerdem gibt es von Dark Horse weitere Comics zu den High Republic Adventures und auch eine große neue Star Wars Enzyklopädie, die wohl allumfassend alles im Star Wars Universum bis Stand jetzt beinhaltet, bis dann eben das nächste Werk kommt und man wieder eine neue Enzyklopädie braucht. Der endlose Zyklus des Kaufens. Ja. Ich besitze zum Beispiel alle Enzyklopädien zu den Filmen 1 bis 9 und Solo und Rogue One. Und danach habe ich aber aufgehört zu kaufen, weil sie nehmen schon ganz schön viel Platz weg. Obwohl ich sagen muss, dass die Enzyklopädien schon echt ganz cool sind und witzige Easter Eggs bieten. Oh, was haben wir denn noch hier? Das geht ja immer noch weiter. Wir haben noch viele Dinge und man sieht, ich komme da auch schon ganz schön durcheinander, wenn man allein diese Auflistung hier alles begutachtet. Vor allem, weil ich eben bei vielen Dingen, gerade aus der High Republic, jetzt nicht ganz so drin bin. Aber wie gesagt, ich verlinke euch den Artikel. Das heißt, jeder kann da nochmal im Detail nachlesen. Und ich denke, wir werden da mit Sicherheit auch nochmal drauf eingehen, wenn da das ein oder andere Werk rauskommt und vielleicht einer von uns das tatsächlich mal gelesen hat. Weil ich denke, auch nur dann macht es Sinn, in einem Podcast drüber zu reden. Ich glaube, die wichtige Info ist für alle Star Wars Literaturfans, zu denen ich mich definitiv zähle, nur irgendwie einfach keine Zeit für alles habe. Paar coole Neuankündigungen und es ist immer schön, dass Star Wars auch abseits des Bildschirms noch ja viele Fans hat und viele neue Werke hat. Genau. Ich glaube, damit wären wir auch schon am Ende unserer News-Sendung. Nico, gibt's von dir noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Mir fällt gerade nichts mehr ein.
Mir auch nicht.
Zum Ende wäre vielleicht noch zu sagen, wir haben es schon mehrfach erwähnt, wir haben nun einen Discord, da hat sich schon eine kleine Community gebildet, bei der fleißig über alles rund um Star Wars und auch andere Themen diskutiert werden kann. Wenn ihr jetzt da uns zuhört und denkt, hey, da habe ich auch Bock drauf, schreibt uns gerne bei Instagram eine Nachricht oder schickt uns eine Mail an airtotheempirepodcast@gmail.com. Alles natürlich, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Das heißt, wenn ihr uns dazuhört und Teil der Community sein möchtet, ja, meldet euch. Wir haben Platz für alle und freuen uns über alle, die Bock haben, mit uns über Star Wars zu diskutieren. Ansonsten, Nico, schön, dass du wieder am Start warst. Ein paar coole News und ich freue mich auf alles, was da kommt. Und wir hören uns spätestens dann wieder bei der nächsten News-Folge oder beziehungsweise, wenn wir es endlich dann mal bald schaffen, die erste Folge unseres neuen Formates Dices of Destiny aufzunehmen. Da müssen wir mal nach einem Termin schauen. Da habe ich nämlich schon Bock drauf und hoffe, du bist da auch am Start.
Aber sicher doch. Bis dahin.
Ja, möge die Macht mit euch sein.
Für immer.
Immer, immer.